Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Ich habe gerade so gedacht, boah, geil, so ein Bauernfrühstück hast du dir bestellt.
Ja.
Und dann dachte ich, vielleicht lässt der was übrig.
Das war riesig.
Und er hat was übrig gelassen.
Das war das größte Bauernfrühstück meines Lebens.
Und mein Salat war eher klein.
Ja, siehst du. Was hast du denn so Feines mitgebracht heute?
Ich habe einen, ich würde nicht sagen alten Bekannten aus unserem Podcast, aber einen, den wir schon mal hatten. Und zwar Benjamin Myers, das Buch heißt Strandgut. Und du, Sven, hast schon mal Offene See vorgestellt.
Offene See, genau.
Und jetzt kam dieses Buch raus, das ist auch schon ein paar Monate auf dem Markt inzwischen, kam raus und ich habe mich natürlich sofort an den Podcast erinnert von einem jungen Abiturienten, glaube ich, der nach der Schule nach England gegangen ist und dann bei irgendwie so einer alten Frau landet.
Ja, genau.
Und die
genau.
Sich da so philosophisch über die Welt...
Die hat ihm, glaube ich, immer Bücher auch empfohlen.
Ja, irgendwie sowas, ja, war, sowas das. War das ja. Auch, ja. Und jetzt gibt es halt dieses neue Buch und es ist, was soll ich sagen, fantastisch. Also ich kann dich total verstehen. Ich glaube, das ist nicht so viel anders als das, was du gelesen hast, auch wenn die Thematik eine andere ist.
Ja.
Aber der ganze Schreibstil und diese englische Nordseeküste und so... Wirklich super.
Ganz entspannt geschrieben.
Entspannt geschrieben, ja. Genau. Sehr poetisch teilweise, aber dann auch tolle Dialoge. Also ein großartiges Buch. Erzähle ich später dann ein bisschen mehr zu.
Wenn du sagst, ganz entspannt geschrieben, da habe ich jetzt das genaue Gegenteil mitgebracht, weil das ist so rasant geschrieben und das geht so ab in diesem Buch. Das ist wirklich unglaublich. Das ist von Jérôme Leroy, die letzte Französin.
Natürlich. Du stellst hier immer die Franzosen vor.
Ja, und da steht Kriminalroman, was ich so gar nicht finde. Ich finde nicht, dass das ein Kriminalroman ist.
Ja. Aber warum reicht das jetzt nicht?
Ja, ich habe mir gedacht, das Buch ist sehr, sehr dünn. Das sind nämlich nicht mal 100 Seiten.
Ja.
Ich habe mir überlegt, okay, weil es so dünn ist und ich zuletzt ja auch so zwei Sachbücher mitgebracht habe, wo ich ja immer nicht so weiß, ob das auch bei unseren Leserinnen und Lesern so ganz gut ankommt, so Sachbücher, auch wenn die eigentlich ganz spannend sind. Da habe ich mir überlegt, okay, bringe ich nochmal ein zweites Buch mit, einen richtigen Roman, der nicht ganz 200 Seiten hat.
Ist das der Folio Verlag?
Das ist der Folio Verlag.
Der Folio Verlag macht tolle Sachen.
Ja.
Toller Verlag, ich mag die sehr. Ja. Kleiner Verlag, ein kleiner, feiner Verlag.
Ja,
aber ist ja bei dir auch immer so eigentlich.
Ja. Und das zweite Buch, was ich mitgebracht habe, ist von Gianrico Carofiglio, heißt der Mann.
Das ist ein Italiener, oder?
Das ist ein Italiener. 3 Uhr morgens heißt das Buch. Die Bücher haben eins gemeinsam, sie sind 2019 geschrieben worden, aber die letzte Französin ist erst 2025 auf den Markt gekommen, hier übersetzt. Das von Gianrico Carofiglio, ja gut, das muss kurz danach... ist das ins Deutsche übersetzt worden. Weil das eben halt schon ein
nicht etablierter
Krimi-Autor ist. Wobei das kein Krimi ist. 3 Uhr morgens ist kein Krimi.
Mhm. Und wie machst du das jetzt?
Ich mache das jetzt so, dass ich jetzt als erstes das Buch vorschlage oder über das Buch rede, weswegen wir eigentlich hier sind, und zwar die letzte Französin.
Okay.
Die letzte Französin wird heute bei mir die Hauptrolle spielen.
Mhm.
Und wie gesagt, das ist ein ziemlich rasant geschriebenes Buch, also da geht es richtig ab. Von der ersten bis zur letzten Seite. Als ich mich auf den Podcast vorbereitet hatte, musste ich auch noch mal reinschauen, weil ich konnte jetzt nicht mehr alles so haarklein erinnern. Und hätte das fast wieder durchgelesen, weil mich das gleich wieder so reingezogen hat.
Oh, krass. Okay.
Also das ist schon echt stark gemacht. Und das Besondere ist auch diese besondere Erzählweise. Das will ich gleich noch mal genauer erklären, weil ich das so auch noch nie hatte. Erstmal über den Autor Jérôme Leroy. Jérôme Leroy ist ein ehemaliger Lehrer. Er kommt aus Lille.
Mhm.
Waren wir übrigens gerade erst mal für einen halben Tag in Lille, haben uns das mal angeschaut. Da. Und der ist mehr oder weniger bekannt geworden mit einem Roman. Der Block heißt der Roman. Das ist auch so. Bei ihm geht es sehr viel um Gesellschaftskritik und bei ihm geht es sehr viel so um extreme Parteien, Front National und was das mit Frankreich alles so macht.
Ja.
Und hier in diesem Buch sind es so islamistische Attentäter, linksradikale Lehrer, rassistische Polizeibeamte und sexistische Jugendliche.
Also das genau ist, das, was die Franzosen im Moment wahnsinnig bewegt.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Und uns ja auch eigentlich.
Ja, und das wird hier in diesem kurzen Roman richtig gut auf den Punkt gebracht.
Ist schon ein Roman, also schon eine Geschichte.
Es ist auf jeden Fall, ja, es ist schon eine Geschichte.
Kriminalroman.
Ja. Wenn auch eine sehr kurze, also aber wirklich rasant dicht, also richtig, richtig genial gemacht.
Okay, worum geht's?
Ja, es geht um zum einen, also es geht so um, wenn man so will, im Kern geht es eigentlich so um drei Personen, würde ich mal sagen. Natürlich tauchen noch viel mehr auf, aber das ist so, um die drei dreht sich das so im Wesentlichsten. Ne? Zum einen Flavien Dubourg heißt der. Das ist ein Lehrer und an einer Berufsschule in Marseille. Nicht in Marseille. Ich habe immer gedacht, das ist Marseille. Es ist eine Hafenstadt im Westen Frankreichs. Und Marseille ist ja eher im Süden.
Ja.
Also irgendwie eine Hafenstadt im Westen Frankreichs.
Also es ist Atlantikküste. Marseille wäre ja Ostküste,
genau.
also Mittelmeer.
Marseille wäre Mittelmeer, genau. Also es geht um eine Hafenstadt im Westen Frankreichs. Und es geht um diesen Flavien Dubourg. Flavien Dubourg ist ein Lehrer und er bereitet den Besuch einer Romanautorin vor. Alizée Lavaux heißt die. Mhm. Die soll in der Berufsschulklasse über ihren neuen Roman sprechen. Und dann geht es auch um einen Inlandsgeheimdienstler, Mokran, ich hoffe, ich spreche das richtig aus,
ja.
Mokran Megulati. Mhm.
Das klingt zumindest ein bisschen französisch,
ja.
Wie du es aussprichst.
Und damit geht es schon mal los. Also es geht um diesen Inlandsgeheimdienstler, der herausbekommt über einen Informanten, dass Islamisten ein Attentat in dieser Stadt planen. Da ist also irgendwas im Busch. Mhm. Und er schafft es gerade noch, seine Vorgesetzten zu informieren. Der schreibt ihnen eine verschlüsselte SMS und wird dann erschossen. Und zwar ausgerechnet von einem Polizisten, der ihn für einen Attentäter hält. Das ist ganz krass beschrieben in diesem Buch. Es hat schon eine wilde Schießerei stattgefunden, wo er gerade noch so lebend rauskam. Und dann kommt die Police Municipal.
Das ist die, die in den Dörfern eigentlich zuständig ist.
Ja, ganz genau.
Die schreiben auch so Falschparker auf.
Ja, und dann so ganz abfällig, oh nein, da kommen die Idioten von der Police Municipal, genau. Aber besser als nichts, hat er noch gedacht.
Und das ist in Frankreich, ich kenne mich ja ein bisschen aus durch meine Kommissar, das ist wirklich der niederste Polizeidienst. Ne? Dann kommt die Gendarmerie, die ist auch eigentlich nichts wert. Es ist nur die Police Nationale.
Ja.
Wenn die kommen, dann ist es auch ernst.
Ja.
Und die schicken die anderen dann auch erstmal wieder zum Parktickets schreiben.
Auf jeden Fall, die kommt dann. Und dieser Inlandsgeheimdienstler, wie gesagt, der hatte gerade eine wilde Schießerei hinter sich. Der steht da auf der Straße, hat noch die Waffe in der Hand. Er sieht auch selber sehr islamistisch aus und wird von den Polizisten erschossen. Weil der denkt, ey, der fruchtelt da mit einer Waffe um sich rum. Die hatten irgendwie gleich Angst bekommen und haben ihn dann erschossen. Jetzt haben sie das Problem, dass zwar die Info noch rüberkam, hier ist was im Busch, hier wird ein Attentat geplant. Aber er konnte ja nicht mehr schreiben oder darüber berichten, wo denn jetzt genau. Und von wem und was sind jetzt die genauen Hintergründe.
Ja.
Und das ist das Problem. Also sie wissen nur, es wird ein Attentat geben, aber wo, keine Ahnung. Mhm. Dann kommt es noch zu einer großen Razzia, wobei auch einige radikale Islamisten erschossen werden. Das Problem ist aber, einer dieser Islamisten, der ist noch unterwegs in dieser Stadt. Mhm. Und der ist wohl derjenige, der das Attentat ausführen wird. Und ausgerechnet dieser Typ ist offenbar auf dem Weg in diese Schule, weil es seine ehemalige Schule war.
Oh Gott.
Das bekommen sie dann irgendwann raus.
Horror.
So, ich will mal kurz eins vorlesen, weil das ist das, was ich vorhin meinte, dass der Autor eine ganz bestimmte Ansprache auch an den Leser hat. Mhm. Es geht nämlich um zwei Nebenfiguren, die ja noch so kurz auftauchen. Und zwar ist die eine Figur dieser Richard Garcia, der diesen Inlandsgeheimdienst erschossen hat. Und noch eine Mitarbeiterin, die heißt Cindy Lefebvre. Mhm. Das ist seine Kollegin und die sagt zu ihm, Richard, ich glaube, du hast einen Polizisten erschossen. Also direkt nachdem das passiert ist.
Ja.
Und jetzt kommt der Autor. Jetzt ist es an der Zeit, dem Leser mitzuteilen, dass er weder Brigadier Richard Garcia noch Polizeibeamtin Cindy Lefebvre wiedersehen wird. Sie haben in dieser Geschichte nur eine Nebenrolle gespielt und sollten lediglich klar machen, in welcher Zeit und an welchem Ort wir uns befinden und wie gewalttätig es hier zugeht. Wenn Sie darauf bestehen, könnte ein allwissender Erzähler Ihnen jetzt mitteilen, dass Cindy Lefebvre in einigen Jahren, als sie es satt hat, immer wieder durch die Aufnahmeprüfung zum gehobenen Dienst zu fallen, die Hafenstadt verlassen wird, nachdem sie einen 10 Jahre jüngeren Allgemeinmediziner geheiratet hat, mit dem sie sich im Gers niederlassen wird. Weiß ich jetzt nicht, was das ist, Gers, habe ich vergessen anzuschauen. In den 2020er Jahren wird Cindy Lefebvre 2 Gedichtbände bei Gallimard veröffentlichen und damit einen Achtungserfolg bei Lyrikliebhabern erzielen. Und dann erzählt der Autor noch, was mit Richard Garcia dann passieren würde. Also das ist so diese Ansprache, die finde ich irgendwie ganz witzig.
Ja, finde ich auch witzig. Auch, dass er sich dann einmischt sozusagen in seinen eigenen Text.
Und dann genau wollte ich ja noch erzählen, also diese Schießerei, mit der wir jetzt hier ganz am Anfang zu tun haben, das ist also dieser Typ, der da nachher niedergeschossen wird von der Polizei, der hatte sich nämlich mit einem Informanten in einer Bar getroffen und es kam dann heraus, also dieser Informant heißt Slimane und es kam heraus, dass Slimane von seinen Leuten überwacht wird, also von diesen Extremisten und die dann in dieser Bar dann auftauchen, schwer bewaffnet und da gibt es dann auch so eine Szene. Kapitän Mukrane Migolati, also der nachher erschossen wird, zögert nicht lange. Er zieht seine Glock 41, stößt einen Tisch um und sucht dahinter Deckung, während der Tisch noch im selben Moment von einer Kalaschnikow-Salve durchsiebt wird. Kapitän Mukran schießt aus Geradewohl zurück und leert sein halbes Magazin, während weitere Kalaschnikow-Salven die Bar de l'Amitié in einen Vorposten von Mosul, Aleppo oder Kobane verwandeln. Sie wissen schon, in einem dieser Orte, wo der christliche Westen der islamistischen Barbarei mutig Einhalt gebietet. Also das ist diese Szene und das ist also sehr...
Jetzt weiß ich aber, was du meinst so mit so einer Gesellschaftskritik, also dass das so, so dicht dran ist, so an dem, was mit dem wir so täglich zu kämpfen haben. Also wir haben jetzt Weihnachtsmärkte, jetzt habe ich da aus Magdeburg gehört, es ist nicht klar, ob es da den Weihnachtsmarkt wegen des Anschlags im letzten Jahr geben wird.
Ja.
Und dann sagen wir immer, wir lassen uns das alles nicht vermiesen von denen. Im Grunde tun wir das.
Ja, richtig. Man denkt, man hat es im Hinterkopf immer
irgendwie. Ja, ne?
Also wilde Schießerei, es gibt viele Tote, es ist echt brutal. Der Slimane, der Informant, wird auch erschossen. Der liegt da an seinen, wird auch so beschrieben, wie er da so, also teilweise auch richtig ekelhaft. Und jetzt ist ja gerade dieser Kapitän Mukrane Megulati erschossen worden. Und jetzt kommt wieder der Autor. So verlässt Kapitän Mukrane Megulati also unsere Geschichte. Das kann man bedauerlich finden. Er war, obwohl Bulle, doch ein netter Kerl. Vielleicht ist noch interessant zu erwähnen, dass seine Witwe Fadila Megulati und seine beiden Töchter Varda und Juliette wenig später aus der großen Hafenstadt im Westen wegziehen werden. Fadila, die nur deshalb nicht an ihrem Kummer zerbricht, weil sie entschlossen ist, ihren Mann zu rächen, wird eine ziemlich steile Karriere in der Bank hinlegen. Sie wird Kollegen ihres verstorbenen Ehemanns kontaktieren und anbieten, dem Verfassungsschutz Informationen zu liefern. Sie wird zur Expertin im Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus werden. Mit ihren gerissenen und ausgefeilten Methoden, die ihr die Bewunderung der Spezialisten einbringen, wird es ihr gelingen, ein paar große Familien aus Ölmonarchien, die dafür bekannt sind, ein doppeltes Spiel zu spielen, indem sie offiziell mit dem Westen kooperieren und inoffiziell mit dem Kalifat, zu riskanten Geldanlagen zu bewegen. Zu ihrer Genugtuung wird sie erleben, wie diese dadurch teilweise in den Ruin getrieben werden. Hals über Kopf Yachten verkaufen müssen, die an der Côte d'Azur vor sich hin dümpeln, Herrenhäuser im Chevreuse-Tal und Fußballclubs, die bei diversen europäischen Meisterschaften die Tabellen anführen.
Ja, das ist genau die Lage.
Ja.
Wenn ich PSG sehe, wirklich, da war ich Bayer.
Stimmt, da waren wir einmal, da waren wir einmal für die Bayern. Bayern. Also das ist einmal, also das ist... Zum einen der Inhalt und zum anderen, wie du als Leser von dem Autor immer wieder so angesprochen wirst. Und dann geht es, wie gesagt, um die Autorin Alizé Lavaux aus Paris. Mhm. 39 Jahre alt, sie ist mit einem erfolglosen Schauspieler liiert, der ist 10 Jahre jünger. Und sie muss jetzt also in diese besagte Hafenstadt reisen, in diese Berufsschule, wo sie ihr Buch vorstellen soll. Und jetzt nochmal eine treffende Beschreibung, wie es an diesen Berufsschulen so aussieht. Die Schule gilt zwar als schwierig, Doch warten die Schüler eigentlich nur darauf, aus ihrer Lethargie geholt zu werden. Das bedeutet, Alizée Lavaux kennt die Phrasen aus den Bildungsbereichen und auswendig. Es handelt sich um eine dieser Vorstadtschulen, in die man einen Haufen testosterongesteuerter Machos abgeschoben hat und Mädchen, die die Wahl haben zwischen züchtiger, einer braven Muslimin angemessener Kleidung, nuttigem Aufreißer-Look oder Jogginganzügen, um bloß nicht aufzufallen. Ne? Also so sieht es an den Schulen aus.
Krass. Ja, Wahnsinn. Wenn man in Frankreich, in Nordfrankreich, so unterwegs ist, in den kleineren Orten, also da erkennt man das schon wieder. Das ist schon, also ich bin ja meistens in Südfrankreich, da ist, ich will jetzt nicht sagen heile Welt, aber da sind halt auch viele Touristen und da ist eher Bildungsbürgertum. Aber was da im Norden so abgeht und wenn du da so durchfährst, da willst du dein Auto nicht mehr abstellen.
Ja, ja.
Und auch so die Vororte von Paris, das ist keine angenehme Atmosphäre da.
Ja. Das ist auf jeden Fall diese Schule und dort ist dieser Flavien Dubourg Lehrer und der hat sich in diese Autorin verknallt. Der kennt die nur von Fotos.
Okay.
Und hat sich voll in die verknallt, weil das ist genau der Typ Rothaarige, nach dem er verrückt ist. Und er hat außerdem eine sexuelle Obsession, weil er schaut seinen Schülerinnen gern auf den Po. Mhm. Wird hier beschrieben. Und er hat eine eindeutige Präferenz für Hotpants in Jeans. So, das ist also dieser Typ, dieser Lehrer, der da an der Schule unterrichtet und nichts Besseres zu tun hat, als diesen sämtlichen Schülerinnen da immer auf den Hintern zu glotzen. Und er hat zudem noch ein sexuelles Problem. Er ist immer noch Jungfrau mit seinen 27 Jahren und hat Erektionsprobleme. Mhm. Das ist auch ganz witzig.
Einiges zusammen.
Ja, das ist auch ganz, ganz witzig beschrieben. Aber das müsst ihr selber lesen. Das ist also wie dieser Typ charakterisiert wird, das ist auch so eine Klasse für sich irgendwie. Und jetzt ist es aber so, als er jetzt also in die Schule kommt, um diesen speziellen Unterricht mit der Schriftstellerin vorzubereiten, ist diese Schießerei vom Vorabend ein Riesenthema. Es hat ja am Vorabend stattgefunden. Ja. Und das ist ein Riesenthema.
Weil klar ist, die Polizei hat einen Geheimdienst erschossen.
Genau.
Das
genau.
Weiß
und
überhaupt, man.
Und davor gab es eine Riesenschießerei in dieser Bar, wo er sich ja mit dem Informanten
getroffen hat. Ja, mit dem Tisch. Mhm.
Also das ist natürlich Thema Nummer eins jetzt.
Ja.
Und deshalb ist es auch so, dass einige Schüler auch nicht gekommen sind in die Schule. Und dann kommt auch noch hinzu, eigentlich sollte diese spezielle Schulstunde in der Bibliothek stattfinden. Jetzt ist aber diejenige, die den Schlüssel hat, die ist nicht da und sie kommt jetzt in die Bibliothek nicht rein und jetzt muss das Ganze doch irgendwo in so einem Klassenzimmer alles stattfinden. Also das passt dem auch nicht und seine Laune ist so ziemlich im Keller, weil er wollte das mega gut vorbereiten, diese Stunde, um bei dieser Schriftstellerin zu punkten. Also der bildet sich ernsthaft ein, die würde noch mit ihm irgendwie dann essen gehen wollen und er könnte sie da irgendwie rumkriegen, weil er will die Frau auf jeden Fall rumkriegen, er will mit dieser Frau ins Bett.
Mhm.
Und dann bauen sie also die Schriftstellerin ist schon da und dann müssen sie da so ein paar Tische und so ein paar Stühle umbauen und dann ist da so ein ziemliches Tohuwabohu, es geht so ein Durcheinander. Und da stellt die Schriftstellerin plötzlich fest, dass sie gerade eben eine Hand auf ihrem Po hatte.
Mhm.
Alizée Lavaux wagt nicht, es um ihr klarkommen zu lassen. Alizée Lavaux ärgert sich, dass sie das nicht wagt. Alizée Lavaux ärgert sich, weil sie aus einem schlechten Grund darauf verzichtet. Sie möchte nicht als zickig gelten. Sie ärgert sich, dass sie die sechs Mädchen als Täterinnen automatisch ausschließt. Warum sollte sie nicht das Objekt der Begierde einer jungen Frau sein? Das soll vorkommen. Warum sollten die Typen ein Monopol auf primitives Verhalten haben? Alizée Lavaux wundert sich über ihre spontane, genderstereotypische Reaktion. Das passt so gar nicht zu ihr. Schließlich weiß sie, dass das Gender einer Person dem ihr zugeordneten Geschlecht nicht entsprechen muss. So oder so kämen nur fünf der sechs Mädchen in Frage, denn Stacy Billon steht immer noch mit ausdruckslosem Gesicht neben der Tür. Der allwissende Erzähler kann jedoch verraten, jetzt kommt er wieder, dass Stacy Billon gerade aufgrund ihres Abstands zum Geschehen beobachten konnte, welcher Lüstling gegen Sitte und Anstand verstieß, als er Alizée Lavaux im allgemeinen Chaos des Containers 47 eine Hand aufs Hinterteil legte. Es war Flavien Dubourg, der Lehrer.
Oh, Scheiße. Also es sind schon sehr viele Protagonisten, ne?
Ja, genau.
Für die paar Seiten.
Also du bist doch gar nicht so weit gekommen und du bist schon mittendrin in diversen Szenarien. Und jetzt kippt das Geschehen langsam, weil kurz darauf geht die Alarmsirene an der Schule los. Und der Lehrer Flavien Dubois, der muss jetzt also die Situation und die Schulklasse mitsamt der Autorin, der muss jetzt diese Szenerie irgendwie handhaben, der muss das jetzt managen.
Ja.
Und zeitgleich macht sich dieser islamistische Extremist auf den Weg in diese Schule.
Mhm.
Und da geht es jetzt weiter.
Ja.
Also das erzähle ich jetzt natürlich.
Nein, das wäre Quatsch. Ja.
Also das ist die Szenerie in diesem Buch. Mich hat das total gepackt, weil das Buch ist, trotzdem es so kurz ist, ist es so dicht,
ja,
ne, an Handlungen. Es gibt Verwicklungen, es gibt diverse Charaktere. Und es ist auch frech und witzig und sehr dynamisch geschrieben, auch,
ja, finde ich. Und es ist auch relativ große Buchstaben. Also
ja,
die Seiten, also wenn ich meins hier sehe, das ist echt eine dünne Buchstabe. Das ist schon eine kurze Veranstaltung.
Ja.
Hast du so an einem Nachmittag wahrscheinlich
durchgelesen? Ja, das hast du super schnell durchgelesen, weil du kannst nicht aufhören, weil das, ja, ist, wie gesagt, das hat so eine Dynamik. Und da passiert so viel und du wunderst dich am Ende. Du hast das Gefühl, ich habe gerade 400 Seiten gelesen, so ungefähr.
Ja.
Also ich kann es absolut empfehlen, Jérôme Leroy, Die letzte Französin.
Erschien in der Edition Nautilus.
Edition Nautilus, hier aus Hamburg.
Ja, kenne ich.
Kennst du?
Ja, kenne ich.
Und ich verstehe nicht, warum das ein Kriminalroman ist.
Also ich verstehe das schon. Ich finde, nachdem was du erzählt hast, da erschießt die Polizei, die Police Municipale, erschießt einen Geheimagenten. Da gibt es einen Terroranschlag, ein Terroranschlag auf eine Schule veranstalten. Natürlich ist das ein Krimi, was soll denn das sonst sein?
Ja,
ein Liebesroman ist nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber ja.
Doch, finde ich schon. Nur weil es nicht das Stereotype hat,
ja,
ein Ermittler klärt auf.
Ja, genau.
Aber der offensichtlich klärt ja der Autor immer auf mit seinen Sachen. Klingt gut.
Ja, also es hat wirklich riesengroßen Spaß gemacht.
Ja.
Tolles Buch.
Und jetzt machst du dein zweites Buch.
Nee, mach du erstmal deins.
Okay.
Meins ist dann die Zugabe nachher.
Okay, ja, machen wir heute mal eine Zugabe. Das, ja, ist okay. Also ich hatte ja schon gesagt, ich habe ein Buch mitgebracht von einem alten Bekannten aus unserem Podcast, Benjamin Myers. Offene See war sein großer Durchbruch, war ein Riesenbestseller und das,
genau,
neue Buch, also Strandgut, ist auch sofort auf die Bestsellerliste gegangen. Ein paar Monate alt. Wir hatten das auch mit im Urlaub, also mit der Familie. Meine Frau war kaum noch ansprechbar, die hat das gelesen.
Ach, die hat es auch gelesen?
Ja, die hat es schon gelesen und fand es ganz toll. Und ich kann das total verstehen. Benjamin Myers selbst, vielleicht muss man das mal vorab erzählen, ist ein wahnsinnig interessanter Typ, ein sehr wahnsinnig freundlicher Mensch, ein Engländer, der 25 Jahre lang als Musikjournalist gearbeitet hat und sich entsprechend in der Musikszene gut auskennt. Und das ist wichtig für dieses Buch.
Jetzt wird es wieder ganz gefährlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal so rüberkam. Ach,
Achtung, Michael.
Achtung, Michael.
Wir erweitern deine Playlist.
Ja, um nochmal kurz zu erläutern. Michael Kotten erstellt nämlich gerade eine Playlist, die er bei Spotify veröffentlichen möchte.
Mhm.
Und zwar geht es da um Titel, die wir hier erwähnt haben.
Ja.
Oder Künstler, die wir hier erwähnt haben.
Ja, und das ist eine sehr umfangreiche Liste.
Ja, und das ist eine sehr geniale Idee.
Eine tolle Idee. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Playlist. Und die werden wir hier abfeiern bei uns. Da kannst du dich drauf
Wir werden jetzt aber nicht unsere Bücher danach aussuchen und ganz bewusst dann Musik erwähnen.
Nee, ich wusste das auch nicht. Ich wusste nicht, worum es hier geht. Und es ist auch schwierig, daraus eine Playlist zu machen, weil das fiktiv ist.
Ja.
Also, was ich vorab vielleicht noch
sagen muss. Also er war Musikproduzent oder, nee, was ist
er? Nee, er war Musikjournalist.
Musikjournalist.
Er hat 25 Jahre lang als Musikjournalist gearbeitet und hat dann auch schon versucht, so nebenbei zu schreiben, ist immer abgelehnt worden und Offene See war dann so sein Durchbruch, also sein erstes großes Buch. Ich habe dieses Buch gelesen und wusste überhaupt nicht, worum es geht, habe einfach angefangen und es ist ein riesen Vergnügen, dieses Buch zu lesen, weil, ich habe das ja auch schon oft gesagt in unserem Podcast, ich mag Erzähler. Ich stehe total darauf, wenn jemand eine gute Geschichte hat, die erzählt wird.
Ja.
Und die kann toll geschrieben sein, das muss sie auch. Sie darf auch gerne mal anspruchsvoll, poetisch sein, aber es muss eine Geschichte sein. Und ich lese Bücher nicht nur, weil es eine tolle Sprache ist, sondern ich lese Bücher, weil ich auch eine Geschichte lese.
Das kann ich verstehen.
Ja, ich weiß, du denkst genauso. Und das bringt dieses Buch mit und das bringt beides mit. Es ist fantastisch geschrieben.
Ja.
Du wirst dich erinnern, du mochtest das ja auch sehr gern damals.
Ja.
Der Stil wird, glaube ich, sehr ähnlich sein. Ich habe Offene See nicht gelesen, aber ich will das jetzt lesen.
Mach das
weil der mich total angefixt hat.
Ja.
In dieser Geschichte geht es um einen Bucky Branco. Bucky Branco ist ein Amerikaner, der als er Jugendlicher war, 16, 17, weil er ein guter Sänger war, ein Soul-Hit geschrieben hat.
Aha.
Und dieser Song heißt Until the Wheels Falls Off. Das war ein so klassisches One-Hit-Wonder. Er hat damals einen Vertrag bekommen, den er nicht verstanden hat. Er ist auch nicht besonders gebildet. Er hat einen Vertrag bekommen, den er nicht verstanden hat,
ja,
und ist voll über den Tisch gezogen worden. Hat also gar nichts verdient. Er hat dann noch einen zweiten, dritten und vierten Song sogar aufgenommen, aber hat kein Menschen interessiert. Und er ist dann in der Versenkung verschwunden.
Das ist wie dieser Film, wie heißt er noch, mit Hugh Grant?
Oh ja, oh Gott, ist der gut.
Da kann ich mich immer noch drüber totlachen, wenn ich nur die Bilder vor mir habe.
Wow. Top goes my heart. Ja, großartiger Film.
Das One-Hit-Wonder.
Wie er in diesem schwarz-weißen Raum steht, in so einem 80er-Jahre-Video. Oder auf diesem Rummelplatz, dann Top goes my heart. Und, ja.
Ja.
Dieser Typ ist anders.
Und dann diese Gestik, dieser Move, den er mal so drauf hat.
Bucky kriegt eigentlich, also er ist jetzt fast 70 oder um die 70 inzwischen. Ja. Er hat sich sein Leben lang mit wirklich miesen Jobs durchgeschlagen. Er ist jetzt auch kein Intellektueller, er ist ein sehr einfacher Typ und er ist eigentlich ein total runtergekommenes, armes Schwein.
Ja.
Er hat durch eine furchtbare Geschichte seinen Bruder sehr früh verloren. Da ist er nie drüber hinweggekommen. Er erzählt sehr lange, er war bei einem James Brown-Konzert. Das hat ihm die Augen geöffnet. Er hat gesagt, er ist nicht der beste Sänger, aber die Energie, die da auf der Bühne war, war Wahnsinn. Und das erzählt er alles innerhalb dieses Buchs. Er sitzt aber zu Hause und das Schlimmste, was ihm passiert ist, seine Frau ist gestorben, ist an Krebs gestorben. My Bell heißt sie.
Und das Schlimmste, was ihm passiert, war seine Frau. Punkt, dachte ich.
Komma. Sie ist an Krebs verstorben. Es ist genau ein Jahr her, oder ziemlich genau ein Jahr
her. Also das auch noch dann.
Ja, das auch noch. Und das war für ihn das größte Unglück, was man sich vorstellen kann. Er trauert dieser Frau wahnsinnig hinterher. Sie ist permanent Thema, auch in dem Buch. Er erinnert sich an sie. Er kann alles über diesen Todestag erzählen. Und er bekommt aber plötzlich eine Einladung aus einem kleinen englischen Dorf, Scarborough heißt es, an der Nordseeküste in England, weil die wollen ein Soul-Festival veranstalten. Und da ist er eingeladen. Und er ist der Stargast. Und er denkt natürlich erst, die wollen mich verarschen. Kein Mensch kennt mich mehr. Das gibt es gar nicht.
Ja.
Er kriegt aber das Flugticket geschickt und er wird versorgt und er kriegt ein Hotelzimmer und er muss da irgendwie so sagen, mal eine Woche sein, um bei diesem Festival teilzunehmen. Und er fliegt dann dahin und er wird vom Flughafen abgeholt von einer Diener.
Ja.
Oder Diner, keine Ahnung, das ist eine Engländerin und die muss sich um ihn kümmern, mit dass er da auf die Bühne geht und dann seinen Song singt. Was ein großes Thema in dem Buch ist, ist der Bucky ist leidet unter wahnsinnigen Schmerzen. Er hat Hüftschmerzen. Und das ist so eindringlich beschrieben, wie der immer diese Schmerzen hat, die Knochen ihm alle wehtun und die Muskeln und alles, dass man richtig selber manchmal Mitschmerzen hat, dass einem das wahnsinnig leid tut. Und er ist abhängig von Tabletten, Opiaden. Und die vergisst er im Flugzeug. Und er ist total süchtig nach diesen Tabletten. Es ist wohl auch, ich habe das in einem Interview auch gelesen, dass es so eine Kritik am amerikanischen Gesundheitssystem ist, weil die sehr schnell Tabletten verschreiben, von denen du süchtig wirst, damit du quasi so ein Opfer von der Pharmaindustrie wirst.
Ja.
Das ist er auch. Er braucht unbedingt diese Tabletten.
Oh Gott, wie bitter.
Und hat sie nicht und wird total zittrig. Er säuft auch sehr viel, er trinkt sehr viel. Er ist halt ein echt armes, runtergekommenes Schwein. Und die Diener, die bringt ihn dann, also die Gespräche sind dann auch schon so, dass sie auch merkt, boah, dem geht's nicht gut.
Ja, oh Gott, wie soll der auf die Bühne kommen?
Ja, genau. So? Die Diner selbst hat es auch nicht besonders gut. Die hat einen fürchterlichen Mann, dazu komme ich gleich nochmal. Und auch einen Sohn, der sich für nichts interessiert, also auch so nichts nutzt irgendwie. Und sie leidet da auch drunter. Also es sind zwei so verlorene Seelen.
Irgendwie schon, ja.
Die sich in dem Buch langsam näher kommen. Aber nicht klassisch. Wir reden jetzt hier nicht über einen Liebesroman à la Nicholas Sparks, sondern die nähern sich aber an, aber auf eine ganz, ganz interessante Art und Weise. Und er kommt halt dann in dieses Nest und kann überhaupt nicht glauben, dass er da eingeladen ist. Er kann sich auch nicht vorstellen, dass irgendjemand ihn hören will, weil er ja völlig vergessen ist. Das ist ja alles 50 Jahre her oder was. Und Es gibt eigentlich niemanden mehr, der sich an ihn erinnert. Sie versichert ihm aber doch, in diesem Dorf erinnern sich alle an dich und du bist hier der Stargast, der Headliner Wahnsinn. Sozusagen.
Und er hat hoffentlich immer noch den Soul in der Stimme.
Das ist nämlich das, was mich das ganze Buch über so beschäftigt hat, dass der nicht einmal übt. Es gibt keine einzige Szene, in der er singt. Es gibt einmal eine Szene, wo er sehr betrunken ist, wo er wo singt und ihm erzählt wird von einer Angestellten von dem Hotel, in dem er ist, dass er irgendwie schön gesungen hat. Da kann er sich aber überhaupt nicht dran erinnern. Und das macht dich auch ein bisschen wahnsinnig, dass der so unvorbereitet ist.
Ja.
Weil er im Grunde wartet auf den Tod, genau wie seine Frau. Er hat halt nichts mehr. So. Und
wie Paul Young. Als der in Hamburg war, das muss eine Katastrophe gewesen sein.
Ja,
war ja das? Der hat die Stimme nicht mehr.
Oh. Der hat ja immer Stimmprobleme, auch früher schon, aber der war ja ein super Sänger.
Ja.
Er wundert sich jedenfalls darüber, und was man dazu sagen muss, es ist wohl, was er gemacht hat, ist wohl so eine Northern Soul Nummer. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Northern Soul ist.
Nee, weiß ich nicht.
Northern Soul ist die quasi englische Variante von Soul.
Ja.
So kam so auf Ende 60er, frühe 70er Jahre. Das waren Platten, die hat eigentlich keiner groß interessiert. Die haben damals die sogar auf so Frachtschiffen untergebracht und in die Welt gefahren, um das Frachtschiff auszulassen, also um Ladung zu generieren. Und einige sind so in Clubs gelandet, einige dieser Platten, und einige sind auch so Hits in so einer gewissen Szene geworden.
Ja.
Wenn man sich für Northern Soul interessiert, ich mag das total gern, das ist geiler Soul. Der muss sich mal mit Paul Weller.
Ja.
Paul Weller ist so ein Trüffelschwein, was Soul angeht.
Okay, ja.
Also der, ne, der Style Counselor.
Genau, Jam, ja,
und
ja.
Und Paul Weller hat Compilations rausgebracht. Ich habe auch so eine Doppel-LP, wo halt verloren gegangene Northern Soul Sachen drauf sind.
Also ein kuratiertes Album.
Richtig, von ihm.
Von ihm.
Ausgegraben Sachen, die völlig als verschollen galt.
Ja.
Und irgendwie muss man daran denken, so wenn man den Bucky hier so erlebt. Und es ist dann so, dass er halt auch so eine, er hat eigentlich gar kein Desinteresse, aber er ist so abgewrackt, dass ihn eigentlich nichts groß interessiert. Und er landet dann in einem Hotel, was damals wohl auch, was es auch wirklich gibt in Scarborough, was damals so ein Edelhotel war, was aber komplett abgewrackt ist. Und es gibt nur so, der Teppich ist verdreckt und er kann das Fenster nicht aufmachen. Und da ist so ein großer Fleck irgendwo auf seinem Bett und er kriegt das Fenster nicht auf, weil das so wohl frisch gestrichen ist. Und da ist da so eine Möwe, die sich da niedergelassen hat, die immer vor seinem Fenster sitzt und da so reinguckt. Und das ist alles so, das ist so beklemmend, wie er in diesem Hotel lebt. Und die Diener, die holt ihn aber immer ab und sorgt dafür, dass er was isst. Aber er hat eigentlich nur, er will die ganze Zeit Drogen haben. Er will eigentlich immer nur diese Tabletten haben.
Aber welches Verhältnis baust du denn zu diesem Typen dann auf als Leser? Also,
du magst den total.
Echt?
Ja, weil er dir so leid tut.
Okay,
so und weil er so...
Mitleid ist aber eine schlechte Voraussetzung.
Ja, ich finde die Frage ganz gut eigentlich. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Du verfolgst diese Geschichte und du fragst dich die ganze Zeit, und das werde ich natürlich auch nicht erzählen, wie soll der bei diesem Festival auf die Bühne?
Ja, wahrscheinlich.
Und alles läuft darauf hinaus natürlich.
Ja, wahrscheinlich ist das schon eingepreist, dass du erlebst diesen Typen, aber du hast schon im Hinterkopf, das wird... Wahrscheinlich jetzt der wird seinen Heldenmoment jetzt erleben und da will ich dabei sein. So.
Und das ist zumindest die Hoffnung.
Das würde ich dem gönnen.
Ja.
Das gönnt
ja.
man dem.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Du leidest so mit dem mit.
Ja.
Ja. Und er muss dann, dann kommt plötzlich jemand und will ein Interview mit ihm machen, so eine Musikjournalistin. Und
klingt echt so ein bisschen so, als hätte man jetzt, als hätte die ganze Orga, die da jetzt so dranhängt, als hätte die das alles so ganz bewusst für ihn organisiert, um ihn irgendwie aus seinem Loch rauszuholen. Hey, wir müssen irgendwie so tun, als sei er der große Star und Ja, genau.
Ja.
So, als wird da eine riesen Kulisse aufgebaut und er nimmt das alles so für bare Münze und so ungefähr kommt das so rüber so ein bisschen.
Er ist halt völlig. Ich werde mal einen ganz kurzen Teil aus diesem Interview mit dieser Musikjournalistin, die da extra ankommt, lesen. Und er fragt sie, also die sitzen dann zusammen am Tisch, die Diener ist so ein bisschen dabei, weil sie sich immer um ihn kümmert und ihm immer Drinks holt. Im Grunde ist das ihre Hauptaufgabe.
Ja.
Und er versucht halt auch mit Alkohol diese andere Sucht zu irgendwie hinzukriegen. Und das hat ein bisschen weniger Schmerzen, wenn er viel Alkohol trinkt. Und er sagt, was hat sie nach England verschlagen, fragt er also jetzt diese Musikjournalisten. Sie, ich, wie das? Ich bin hergekommen, um sie zu interviewen. Sie sind extra dafür hergekommen, für dieses Gespräch heute, meine ich. Dina nahm einen Schluck aus ihrem Glas und schüttelte lächelnd den Kopf, sagte aber nichts, weil sie ihm die ganze Zeit gesagt hatte, dass er so ein Star da ist. Ja, natürlich. Sie meinen, Sie haben sich dafür in ein Flugzeug gesetzt und sind hierher gekommen? Ja, genau. Hoch in die Luft und übers Meer. Ich wollte die Gelegenheit, Sie singen zu hören, nicht verpassen. Für nichts in der Welt würde ich das. Und mein Redakteur meinte, wenn ich sowieso käme, um Sie auftreten zu sehen, sollten wir die Gelegenheit nutzen, um ein Interview mit Ihnen zu machen. Und da sind wir. Haben Sie die Musik schon mal gehört? Sind Sie verrückt? Natürlich. Ich habe es Ihnen doch gesagt, Bucky. Sie unterschätzen sich, sagte Dina vom Nebentisch und dann zu Hattie. Ich dachte erst, er sei bescheiden, aber wie sich herausstellt, hat er tatsächlich gar keine Ahnung. Stimmt's, Buck? Er hob die Hände und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Also er ist total hilflos in dieser ganzen Situation. Sie hat auch so eine Angewohnheit, und da sind wir so ein bisschen am Meer. Sie geht immer in die Nordsee schwimmen, und das ist so ihr Hobby. Und er versteht das halt überhaupt nicht, wie kann man da so in so kaltes Wasser gehen. Und zwischendurch sind halt immer so Kapitel, wo so sein Leben erzählt wird. Und dann merkt man so langsam, wie der so dazu gekommen ist. Und er hat halt noch ein paar Tage Zeit bis zu diesem Auftritt. Und es macht einen wahnsinnig, dass er sich da null drauf vorbereitet. Und es gibt dann eine Szene, wo er so einen Skater trifft. Und von dem versucht er halt Drogen zu bekommen. Und der hat aber nichts. Aber irgendwann fragt die Dina auch, wie geht's? Du siehst echt nicht gut aus und ich kenne dich zwar nicht, aber du schwitzt immer so und so.
Ja.
Und dann erklärt er ihr das alles und dann sagt sie, naja, glaubst du, sowas gibt es hier nicht? Aber es kommt nie dazu, dass sie mal, dass er wirklich was bekommt. Also, dass er Drogen bekommt, damit es ihm wieder gut geht. Unser Abend kommt immer näher und du denkst immer, boah, der ist einen Abend fertiger als den letzten und nichts nur. Ist schwer depressiv natürlich auch durch diese ganze Situation. Und du denkst die ganze Zeit, das schafft der nie. Der kann nicht auf die Bühne
gehen. Ja, wie soll das gehen, ja.
Und dann wird halt auch so ein bisschen die Geschichte von dieser Dina erzählt. Und da muss ich jetzt mal einen Teil von vorlesen. Weil die Dina halt einen Mann hat, falschen Mann geheiratet, sehr unglücklich, und er ist ein totales Arsch eigentlich. Er merkt aber, er weiß ja, sie ist seit frühester Kindheit Bucky-Fan. Bucky-Bronco-Fan, wie der heißt. Und das stört den, und der ist eifersüchtig darauf. Und er kommt auch einmal, weil er weiß, dass sie sich immer um ihn kümmert, kommt er auch in so eine Bar und stellt sich ihm auch schon so ganz unangenehm vor, so eifersüchtig. Und dann wird die Situation wird aber dann behoben, weil der Bucky auch viel Alkohol bestellt und der Mann von der Dina, der trinkt halt auch gern und so. Und es kommt dann, weil die sich eben so in der Geschichte so auf so eine ganz charmante, ruhige Art so annähern, entscheidet die Dina eigentlich auch, ihr Leben zu ändern.
Mhm, ja.
Und er ist dann, also ihr Mann ist abends mal wieder nicht da, kommt dann irgendwann total besoffen nach Hause und legt sich hin und macht komische Schlafgeräusche. Und sie sagt ihm dann noch, also eigentlich kurz bevor er einschläft, dass sie sich scheiden lassen will. Aber da schnarcht er schon und kriegt das nicht mit.
Was jetzt hier passiert,
ist der nächste Morgen.
Ja, und das muss ich jetzt mal vorlesen, damit wir auch ein bisschen wissen, was ist denn mit der Dina eigentlich?
Ja.
Es war selten, dass sich alle drei Familienmitglieder gleichzeitig...
Wo noch mir?
So ein kleines, ne?
Ja, ein kleines, ja.
Kleines, ja.
Aber was hast du denn? Ich war jetzt nicht so ein großer Fan davon. Oder ein Glas Wein würde ich vielleicht auch trinken. Mal kurz überlegen.
Also ich würd jetzt noch mal so ein kleines Borges auf jeden Fall nehmen. Das war, nee, das
sieht so trüb aus.
Ja, das kann sein, ja. Das war ein bisschen klarer hier. Was.
Genau, das ist unser Pilz und das ist Kräusen.
Ja, nö, ich soll
das nehmen nochmal. Das nehme ich, das wollte ich eigentlich auch.
Zwei Lütte?
Ja, zwei Lütte. Ja.
Ich fange nochmal an. Es war selten, dass sich alle drei Familienmitglieder gleichzeitig im selben Raum befanden. Es war ein Sonntagmorgen-Gipfel mit brodelndem Wasserkessel, schweren Köpfen und verstreuten Cornflakes. Dina war geduscht, angezogen und entschlossen, den Tag früh zu beginnen, wobei es ihr allein um eines ging, Earl und Bucky Bronco auf die Bühne zu bekommen. Das ist natürlich die große Herausforderung. Dabei mitzuhelfen, eines der größten Comebacks zu inszenieren, das die Northern Soul-Szene je erleben würde. Was sie dazu auserkoren, die Hebamme bei Buckys Wiedergeburt zu sein, dann sollte es so sein.
Eine größere Berufung konnte es nicht geben. Jede weitere Minute, die sich in diesem Haus verbrachte und diesen unbrauchbaren Männern hinterherräumte, die sie ihre Familie nannte, ein tragischer Missbrauch ihrer Zeit. Die Uhr ihres Lebens tickte immer drängender. Wie um diese langen, überfälligen Entscheidungen zu unterstreichen, sah sie stumm zu, wie ihr Sohn einfältig über seinem Handybildschirm vor sich hin lachte, während aus der unbeachteten Pfanne mit brutzelndem Speck das Fett auf den aufgeklappten Herddeckel spritzte, den sie erst am Montag sauber geschrubbt hatte. Russell, das ist ihr Ehemann, saß ihr gegenüber am Tisch, hatte den übermächtigen Kopf in die Hände gelegt und seine gelblichen Finger klumpten in den dünner werdenden Locken. Die Nachwirkungen seiner nächtlichen Exzesse machten ihn untypisch stumm. Und Dina hoffte, sein Kater, Absturz oder was immer er leiden mochte, hielt noch eine Weile an, quälte und zermürbte ihn. Sie betete, dass er noch wenigstens ein, zwei Tage kleinlaut vor sich hin litt. Ohne wirklich hinzusehen, wendete Lee seinen Speck in der Pfanne und scrollte weiter auf seinem Handy. Es kam mehr billige Musik und mehr Tummelblabberei. Sie stand auf, um ihre Schüssel und ihre Tasse abzuspülen. Himmel, Russell, pack ihn ein. Er hob langsam den Kopf und sah sie mit rot gerenderten Augen an. Ein schwacher Protest. Was? Dein Pimmel. Er hängt raus. Pack ihn ein. Das Ding lag schrumpelig wie eine totgeborene Spitzmaus auf seinem Schenkel. Dina war absolut und endgültig sicher, dass sie ihn nie wieder berühren würde. So sicher, wie zweimal am Tag die Flut kam. Nie wieder. Oh, lass uns in Ruhe, sagte er, steckte ihn aber dennoch zurück in seine Shorts. Aber gerne.
Also sie ist auch...
Oh, fürchterlich alles.
Es ist total fürchterlich.
Es gibt ganz viele Szenen und vielleicht würden einige sagen auch, das sind Längen, wo dieser Ort, Scarborough und ja, die Nordsee und die Flut und das, ich glaube, das war bei Offener See auch so. Du merkst, es ist eine Geschichte, die spielt am Meer.
Genau.
Das Salz zerstört da auch so langsam die Häuser. Das ganze Dorf geht so ein bisschen zu Bruch auch. Das ist so abgerockt und so. Und ich habe halt so ein Interview mit Benjamin Myers bei Deutschlandfunk gehört.
Ja.
Wo er auch sagt, es gibt diesen Ort natürlich. Und sein Buch kommt dort jetzt in England als Taschenbuch raus. Und dann wird er da auch sein. Und ich fragte dann so unglaublich, ob es in England denn tatsächlich noch solche Dörfer geben würde. So abgewrackte Orte so an der See. Und da sagte er, ja, das ist eigentlich schon normal. Da in der Gegend, wenn du da so die Küste hochfährst, das gibt auch viele Stellen da an der Nordsee, in der du nicht mehr, wo du nicht baden kannst, weil das Wasser so verdreckt ist. Gibt aber eben auch welche, wo man das kann.
Ja.
Und das tut er halt. Und das ist halt so eine Angewohnheit, die hat er seiner Diener dann halt so mitgegeben. Also es lebt sehr viel davon, dass Bucky so ungläubig ist, was da mit ihm passiert.
Ja.
Er das auch überhaupt nicht verstehen kann. Und dieses Lied auch seit etwa 40 Jahren nicht mehr gesungen hat. Also er hat es nie wieder irgendwo aufgeführt. Von einem Bühnenauftritt ganz zu schweigen. Und es läuft dann so gegen Ende, kommt er halt näher, ich erzähle in keinem Fall, wie das endet, aber es wird dann immer wieder unterbrochen von diesen schrecklichen Szenen mit seiner Frau, wie alles zu Ende ging, wie er sich erinnert und wie verzweifelt er eigentlich ist. Das ist jetzt kein depressives Buch oder so. Es ist einfach ganz toll beschrieben, wie so ein Wrack selbst nicht glaubt, was mit ihm passiert. So. Der Laden, also da kommen halt auch Leute, die wollen dann Autogramme von ihm und dieses Festival geht ja ein paar Tage und er soll dann da vorher schon einmal hin und ist da kurz und muss da Autogramme geben und glaubt das dann ihm immer alles gar nicht. Dass es in einem kleinen Ort gibt, wo er ein Superstar ist.
Ich finde das auch total skurril. Ich muss die ganze Zeit an so ein Video denken. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast. Das ist so ein einsamer Radrennfahrer, der den Berg so hoch fährt. Der fährt so einen Berg hoch.
Ja, ein Video, Musikvideo.
Nee, das ist ein Video einfach so. Ja. Und plötzlich, hinter der nächsten Kurve, ist die ganze Straße voll mit Menschen, die ihn so anfeuern. So, yeah, so wie, als wäre das die Tour de France.
So. Vielen Dank.
Und der Typ fährt dann immer so weiter und nimmt das dann so wahr und so alle voll so am Jubeln irgendwie so yeah. Und dann kommt er dann auch in so ein Ziel, da sind Tausende von Menschen und er kommt dann über diese Ziellinie, sofort stürmt so ein Kamerateam auf ihn zu, um ihn zu interviewen und so weiter. So, da muss ich die ganze Zeit so denken, so, als sei das alles für... so das eine Inszenierung für ihn. Ja, das war natürlich so eine Art, verstehen Sie Spaß oder so. Ne? Also, ja. Dass sie den er jetzt natürlich total hochgenommen haben mit dieser, mit dieser Nummer. Aber du siehst das so und denkst so, ey, das ist ja so eine geniale Idee irgendwie. Und wie muss der sich denn jetzt fühlen, wenn er so denkt, er ist da so ein Radrenn-Superstar, der jetzt auf einmal voll bejubelt wird. So. Und da muss ich jetzt auch so denken, so nach dem Motto, als sei das alles so gestellt, um ihm nochmal irgendwie so ein Highlight zu verschaffen, so ungefähr.
Und das ist so krass, wie ernst sie das meint. Das ist für sie der allergrößte. Es gibt noch eine ganz, ganz interessante Szene in dem Buch. Die kommt zwar ziemlich spät, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich sie mal erzähle.
Ja.
Es gibt in diesem Hotel, in dem er lebt, ich glaube, der heißt Shabana. Und Shabana ist eine... ist eigentlich das Zimmermädchen und die macht das Hotel halt sauber in sein Zimmer und so.
Ja.
Und er redet immer so mit der und mag die auch und sie ihn auch. Und irgendwie gehen sie eines Nachts auf das Dach dieses Hotels.
Mhm.
Und er ist natürlich schon wieder komplett betrunken. Er hat immer auch so eine Brandyflasche in der Hand und so. Und die trinken dann da oben so zusammen ein und unterhalten sich. Und das ist ein ganz rührendes, tolles Gespräch so zwischen den beiden. Und irgendwann sagt die Shabana, er sagt, so als Dankeschön, du kannst ja auch morgen Abend zu meinem Konzert kommen. Und sie sagt, ja, sie muss eigentlich arbeiten, aber vielleicht schafft sie das irgendwie, aber ich wollte mal was vorspielen. Und dann holt sie halt ihr Handy raus und spielt ihm so eine Hip-Hop-Nummer vor. Und das ist so ein... und er beschreibt halt diesen Hip-Hop, was für ihn halt... Das kennt er alles gar nicht, er interessiert sich nicht dafür. Und das ist so ein typischer Engländer, der halt so total lahm dahin rappt.
So gelangweilt. Und dann kommt immer nach einiger Zeit, als Hookline, als seine Melodie, kommt immer sein Song. Until the Wheels Falls Off.
Ja, so gesampled. So.
Gesampled, genau. Das ist aber immer drin, im Original. Und er fragte so, und sie fragt ihn dann so, ob der mal gefragt hat, ob der das eigentlich machen darf. Und er so, nee, bei mir hat sich da keiner gemeldet, nie. Und dann sagt er so, ja, das klingt ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, das fand er so ganz okay. Und dann sagt sie, dieser Song ist ein Riesenhit und hat 765 Millionen Downloads.
Mhm.
Und wenn dich nie jemand gefragt hat, dann würdest du, glaube ich, ziemlich viel Geld bekommen. Und dann sagt er, ja, was kriege ich denn da, $1,000? So. Dann meint sie, nein, wir reden über sehr, sehr viel mehr Geld.
Mhm.
Und er ist dann... Einen Tag später trifft er diese Journalistin wieder, diese Musikjournalistin, und die hat das auch. Also die kennt auch diesen Song.
Ja, ja.
Und bietet ihm dann so die Hilfe an, da an die Kohle zu kommen, weil der davon gar keine Ahnung hat. Und das ist eigentlich so, dass er das zweite Mal so über den Tisch gezogen wird, wie damals schon mit seinem Nummer 1, wo er gar nichts für gekriegt hat. Kein Cent hat er jemals dafür gesehen.
Ja,
das ist ja auch so Geschichten, die kennt man ja.
Ja, klar.
Ich habe mal die Wham-Bio übrigens gesehen, fällt mir gerade ein. Die waren ja pleite, die konnten sich nicht mal ein Taxi zum Konzert leisten. George Michael und Andrew Ridgeley.
Echt jetzt?
Ja. Die hatten auch irgendwie so einen Vertrag, der
die total klein gehalten hat. Und das ist...
Das und wird, krass
viele Hits, ne? Das wird, ja, ja. Also wahrscheinlich werden sie später einen besseren Vertrag gehabt haben. Aber das ist irgendwie... also das wird gar nicht groß aufgelöst und weitererzählt. Aber du siehst so, er zieht so langsam seinen Kopf so aus der Schlinge.
Okay.
So, durch so. Also es ist halt auch durch diese Annäherung der beiden, die retten sich im Grunde. So auf eine Weise, auf so eine ganz charmante, ruhige Art und Weise.
Okay.
Ist ein fantastisches Buch. Wirklich fantastisch.
Unglaublich.
Ja.
Also ganz anders als Offene See auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ganz anders.
Aber es spielt doch auch in so einem kleinen...
Ja, aber Offene See, da geht es halt um einen jungen Mann, der von einer älteren Frau so in die Welt der Bücher und Literatur so irgendwie so eingeführt wird.
Ja.
Ich glaube, er wollte zur See.
Du warst damals sehr begeistert.
Ja, er wollte, glaube ich, zur See, wenn ich das richtig erinnere, und ist nochmal so durchs Land gezogen.
Ja.
Irgendwie so,
ja,
so
ja,
war das.
Das stimmt. Ja.
Und ist dann durch Zufall am Gartenzaun hat er dann diese ältere Frau denn so kennengelernt.
Ja.
So, ja, ja.
Er hätte doch da auch gewohnt.
Irgendwie. Ja, genau. Ja, 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 richtig.
Ja.
Ja, ja.
Also ein toller Autor. Und in diesem Interview, der war so, das war wirklich so sympathisch, wie der erzählt hat. Und da hat er diesen harten englischen Akzent, den mag ich ja total.
Ja, ich auch.
Und so zugewandt und so, also kauft dieses Buch, lest dieses Buch. Und die Mohr Verlag ist es erschienen.
Ja.
Strandgut von Benjamin Myers. Eine echte Entdeckung für mich. Ich muss so schnell wie möglich Offene See lesen.
Ja, unbedingt.
Schafft man hier immer nicht, leider.
Nee, das stimmt.
Weil wir ja auch uns stressen.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht, also das klingt wirklich sehr, sehr düster. Offene See ist das so gar nicht. So, offene See ist wirklich ein ganz leichter, heller
Roman. Ach so, ja, okay.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, das ist es nicht.
Ja.
Also hell und leicht ist es nicht, aber es ist trotzdem fantastisch. Und wie viele Musiker gibt es, die irgendwann mal einen Hit hatten, so ein One-Hit-Wonder und jetzt am Existenzminimum kratzen? Die einfach verarmt sind.
Ja.
Und du siehst ja auch an diesen Comeback-Bands überall, an diesen Comeback-Konzerten und so, die brauchen alle Geld.
Oasis zum Beispiel.
Das glaube ich, dass die Geld brauchen. Das hätte ich so gern gesehen. Da hast du diese Videos gesehen?
Ja, klar. Ja,
das ist so geil. Guck, jetzt ist wahrscheinlich auch Oasis in unserer Playlist.
Ach ja, Schiete.
Da wollen wir uns da was wünschen. Ich finde Don't Look Back in Anger schon ein Hammer. Und, ja. Und was auch total geil ist, ist Little by Little, finde ich. Ja, super.
Ich bin, war nie so ein großer Oasis-Fan. Also ich habe die irgendwie komplett... Also bis auf die großen Hits natürlich, an denen kann man ja nicht vorbei, aber ich habe die irgendwie komplett so links liegen lassen. Ich habe mich da nie so richtig drum gekümmert.
Warst du Blur-Fan? Weil man war ja entweder Oasis oder Blur-Fan.
Ach so.
War ja wie Stones und Beatles damals.
Ach so, man musste da eine Entscheidung treffen.
Ja,
so,
musste man. Ja. Habe ich aber nicht. Ich mochte beide.
Ja, ja. Blur kenne ich jetzt auch nur das Nötigste. Also ich hatte mich da jetzt nicht so intensiv mit befasst. Nee.
Ja, ich fand beide Bands großartig. Ich habe auch alles von denen. Ich bin echt ein Fan von beiden Bands immer gewesen.
Ja.
So,
jetzt haben wir noch eine kleine Zugabe.
Jetzt haben wir noch,
ne?
Eine Zugabe.
Ja,
ein drittes Buch.
Ja.
Haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Aber wir sind auch noch nicht mal bei einer Stunde.
Wie gesagt, weil ich dachte, ne, das Buch ist so dünn, die letzte Französin, da muss ich noch mal eins nachlegen.
ist auch ein Meer vorne drauf.
Ja, ist auch ein Meer vorne drauf. Finde ich, spiegelt jetzt die Geschichte, um die es hier geht, nicht so ganz wieder. Ich finde, das ist ein ganz schön... Also, Wenn das jetzt ein Buch wäre, wo der Tod so das Thema ist, dann könnte
es sieht düster aus.
Könnte ich das verstehen, so schwarz-weiß-Bild, ein Typ am Ende des Stegs von hinten fotografiert, der auf das graue Meer guckt, der Himmel ist auch grau. Also, aber trotzdem irgendwie ein schönes Cover, fand ich.
Ja, finde ich auch.
Das war ganz witzig.
So Anton Corbijn-mäßig.
Ja, genau, Anton Corbijn-mäßig.
So schwarz-weiß so, Look.
Genau. Ja. Ich hatte mal vor einiger Zeit meinen Kumpel da in Frankfurt besucht, ne, den ich ja sehr regelmäßig da treffen.
Der auch ein fester Bestandteil dieses Podcasts.
Ja, inzwischen ist, ja, weil wir ihn häufig immer mal wieder häufiger so erwähnen, so irgendwie. Und ich erinnere das noch, dass wir sind Frankfurt, ich glaube Nordend war das. Mhm. Da sind wir so durchgefahren und ich habe gesagt, hey, lass doch mal einfach mal hier so anhalten. Hier gibt es doch bestimmt auch irgendwie so ein paar coole Läden und Restaurants und so weiter, weil hier ist auch viel Altbau. Und das haben wir dann auch gemacht.
Ja.
Sind dann einfach mal angehalten, weil wir waren auch mal bei meinem Besuch davor, waren wir auch da auf der Ecke tatsächlich essen, bei so einem Mexikaner war das, glaube ich. Und das war ganz cool da. Hatten wir gerade das Auto abgestellt, sind so durch so eine Nebenstraße gegangen und dann lag das Buch vorm Hauseingang, vor irgendeinem Hauseingang auf so einem Zaun oder so ähnlich. Und da dachte ich so, das gibt's ja gar nicht. Und ich so, ja komm, ey, das sieht so gut aus, das Buch. Guck mal, wie das Buch aussieht.
Das
ist so top erhalten, das sieht fast nagelneu aus. Ne?
Dann
habe ich gedacht, das nehme ich mit, das lese ich. So, und so bin ich auf dieses Buch gestoßen.
Nein, gibt's doch nicht.
Ja, Gianrico, nochmal kurz, Gianrico.
Deswegen ist er auch ein bisschen älter, wie du sagst.
Caro Filio, 3 Uhr morgens, genau. Das hat also irgendeiner gelesen und gesagt, komm, das verschenke ich und leg das einfach mal hier draußen hin. Und ich habe das jetzt also mitgenommen. Und war total begeistert von dieser Geschichte. Ich habe das dann gleich am selben Abend, als wir nach Hause gekommen sind, habe ich das dann gleich angefangen, weil ich sowieso kein Buch dabei hatte und habe dann da
wie
sofort reingeguckt. Ja, weiß ich
Fährst
auch nicht.
Du irgendwo hin?
Ja, ich glaube, ich nehme eigentlich immer ein Buch mit, wenn ich ihn besuche, aber irgendwie komme ich dann immer nicht zum Lesen. Ich lese einfach nicht.
Ja, ja.
Oder ich lese ein Buch, was bei ihm da irgendwie liegt oder so. Aber da habe ich dann gleich reingeguckt und ganz tolle Geschichte. Und wie ich dann festgestellt habe, der Autor... ist schon ein ganz bekannter Krimi-Autor.
Ja.
Ist ein Italiener, haben wir schon gesagt, kommt aus Bari und war, und das finde ich echt super spannend, hat als Richter und Anti-Mafia-Staatsanwalt gearbeitet im wirklichen Leben und hat sich auch sehr früh intensiv mit so gewissen Verhörtechniken beschäftigt und sagte mal in so einem Interview, also der hat zig Mafia-Leute ins Gefängnis gebracht und sagte auch mal in einem Interview, ich hatte 5 Jahre lang einen Leibwächter und ein gepanzertes Auto.
Ach, ehrlich?
Also er hat ein ziemlich krasses Leben hinter sich.
Ja,
und er kam auch erst mit 40 so zum Schreiben Er hat dann irgendwann aufgehört als Staatsanwalt und Richter oder hat schon parallel irgendwie so ein bisschen geschrieben, hat dann mit 40 angefangen zu schreiben, seinen ersten Roman. Er meinte, hat er sich einen Traum erfüllt, das wollte er dann unbedingt mal einfach mal ausprobieren. Und die Kritik feiert vor allem so seine Gerichtsszenen, so in seinen Krimis, die er so schreibt. Er war auch Senator von 2008 bis 2013, also hat wirklich also viel gesehen, viel erlebt. Ist ganz spannend, seine Mutter ist ebenfalls Autorin, sein Bruder auch. Und er hatte immer so ein bisschen Angst vorm Schreiben. So, ne? Hat immer so gedacht, naja, ob das mal wirklich so gut ist, wenn ich da was schreibe. Aber irgendwie war es dann doch immer so ein Traum von ihm. Und dann hat er das einfach mal gemacht, einfach mal um zu gucken, was passiert. Und sein erster Roman hat sich weltweit schon über 1 Million Mal verkauft. Angefangen, Krimis zu schreiben, hat so eine ganz bestimmte Figur da so entwickelt. Hat um die Figur herum auch so einige Krimi-Romane auch geschrieben, hat auch viele Preise bekommen schon für seine Romane. Also ist echt ein richtig smarter Typ. Also solltet ihr euch mal merken, Gianrico Carofiglio, aber wir haben ihn ja auch abfotografiert.
Wir
verlinken ihn auch.
In Shownotes, genau.
Na, dass ihr da, dass, also um den solltet ihr euch mal kümmern. Ich glaube, ich werde ihn das auch mal so ein bisschen im Blick behalten. 3 Uhr morgens ist jetzt kein Krimi. Da geht es also nicht um die Figur, die er geschafft hat, sondern 3 Uhr morgens ist tatsächlich eine sehr schöne Vater- und Sohn-Geschichte. In diesem Roman geht es um Antonio und seinen Vater. Antonio ist 7 Jahre alt, als bei ihm eine leichte Epilepsie festgestellt wird. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass der immer mal wieder in Ohnmacht fällt, wenn auch ziemlich selten, aber das ist ihm bei einem Freund beim Spielen passiert. Und er kommt dann auch ins Krankenhaus, wird dort untersucht und dann heißt es, ja, das ist eine leichte Epilepsie, er bekommt so einige so Medikamente. Es gibt nur das Problem, er darf kein Fußball spielen, er darf keine kohlensäurehaltigen Getränke trinken, also vieles darf er jetzt nicht, weil zu gefährlich irgendwie für ihn. Dann ist er in der 9. Klasse und bekommt einen ziemlich heftigen Anfall.
Ja.
Und dann fahren sie also mit ihm ins Krankenhaus zu einem Spezialisten nach Marseille. Und der hat zu ihm gesagt, also ja, das ist Epilepsie, aber wir kriegen das in den Griff. Die Prognose, dass du das hinter dir lassen kannst, ist sehr gut. Du musst jetzt auch nicht mehr so viele Medikamente nehmen. Das wird sich sowieso rauswachsen, aber so eine Tablette irgendwie reicht. Und da ist er auch schon so ein bisschen älter, er ist ja 9. Klasse und du darfst auch wieder Fußball spielen und das alles. Und dann wird er 18 Jahre alt und dann kommt sein Vater zu ihm und sagt, so, wenn du aus der Schule kommst, müssen wir sofort nach Marseille, weil wir haben dann ja wieder, der Arzt will uns dann ja wieder sehen. Weil dann ist, genau, ne, eine gewisse Zeit ist um und sie fahren dann wieder nach Marseille. Und der Sohn findet das irgendwie nicht so klasse, dass er ausgerechnet im Sommer da irgendwie sich damit jetzt noch befassen muss. Ja. Dann geht es ja eigentlich auch ganz gut.
Mit gerade Volljährigen.
Na, genau. Und findet das eigentlich nicht so cool. Und sie kommen dann also nach Marseille. Achso, zum Vater ist noch zu sagen, der Vater hat die Familie relativ früh verlassen. Da war Antonio, glaube ich, wenn ich das jetzt hier richtig erinnere, er war, glaube ich, in der 4. Klasse. Als der Vater dann die Familie verlässt. Das heißt, die beiden haben jetzt auch so eigentlich nicht so das ganz intensive Verhältnis, obwohl die hatten sich zwar immer mal so gesehen, aber wenn dann nur so mal am Wochenende. Und jetzt ist es also so, dass sein Vater zu ihm sagt, pass auf, wir müssen nach Marseille, wir müssen da nochmal ins Krankenhaus, weil wir müssen ja wissen, was ist jetzt Sache.
Ja.
Und das ist ganz, ganz, ganz interessant ist, die Geschichte spielt 1983, also sie fahren im Jahr 1983, erst 18 Jahre alt, nach Marseille. Und da gab es noch keine Rollkoffer. Es gab 1983 keine Rollkoffer.
Ach, interessant.
Also kleines, ja, wie nennt man das immer? Kleiner Funfact irgendwie.
Ja, ja.
Und im Krankenhaus sagt dann der Arzt auch so, im Prinzip ist alles super, aber wir müssen einen Stresstest machen und zwar sofort.
Ein Stresstest?
Ein Stresstest. Okay. Und der Stresstest sieht so aus, der Vater fragt, wann sollen wir diesen Test denn durchführen? Gaston, also der Arzt, sah ihn an, als verstünde er die Frage nicht. Ja, sofort. Er schläft heute Nacht nicht, er schläft morgen Nacht nicht und übermorgen früh kommen sie wieder hierher. Wenn alles in Ordnung ist, haben wir uns das letzte Mal gesehen. Das ist aber echt
cool. Also er soll 2 Nächte wach bleiben.
Er soll 2 Nächte wach bleiben. Er soll in der Zeit keine Tabletten nehmen, weil er will einfach wissen, das hat man in den 80er Jahren wohl so gemacht, das würde man heute gar nicht mehr so machen. Einfach um zu sehen, was passiert. Und der Vater fragt auch, ja, was ist, wenn er einen Anfall bekommt? Ja, dann sofort hierher ins Krankenhaus kommen. Der Sohn kriegt auch noch Tabletten, die ihn wach halten.
Ach so, er muss gar nicht im Krankenhaus bleiben,
er muss, sondern er soll nach Hause. Sondern sie verlassen das Krankenhaus,
na super.
Bleiben aber, müssen aber in Marseille bleiben. Ja. Der Vater ist übrigens Mathematikprofessor. Der Sohn ist auch nicht ganz so untalentiert in Mathematik. Mhm. Und jetzt ist es also so, sie müssen jetzt 48 Stunden wach bleiben, um zu gucken, kriegt er da jetzt einen Anfall oder nicht, kann er das ab oder. Und wenn ja, ist er natürlich geheilt und kann ganz entspannt sein Leben fortführen. Und das Interessante ist jetzt natürlich, beide sind jetzt in dieser Stadt, kennen sich in dieser Stadt nur wenig aus und Vater und Sohn kommen sich jetzt langsam näher, weil sie müssen jetzt ja Zeit miteinander verbringen und müssen sich unterhalten. Und da gibt es wirklich tolle Szenen, tolle Gespräche.
Haben Sie ein gutes Verhältnis zueinander?
Ja, zuerst sagt auch der Sohn so, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt mit meinem Vater hier unterhalten soll. Mhm. Und irgendwie ist das für mich auch total seltsam. Das merkt man dann auch so. Aber er fängt dann an, sich mit seinem Vater zu unterhalten. Ich kann mal so eine Stelle mal raussuchen. Das ist dann so ähnlich, so ähnlich stelle ich mir auch vor, wie Benjamin Meyers das ausschreiben würde, finde ich. Ne? Schon seltsam, sagte Papa plötzlich und blickte von dem Marseille-Reiseführer auf. Was denn? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal 2 Tage frei hatte, ohne irgendein Programm, ohne Pläne und Verpflichtungen. Das ist seltsam. Ich drehte mich zu ihm um. Bei euch Erwachsenen denke ich manchmal, ihr lasst euch von Dingen aufreiben, die euch völlig Schnuppe sind. Wieso ist das so? Und wann passiert das? Er setzte sich auf, lehnte sich in das Kopfende des Betts, knickte ein Eselsohr in die gerade gelesene Seite und klappte den Reiseführer zu. Wann, das lässt sich unmöglich sagen. Es passiert nicht von einem Tag auf den anderen, sondern schleichend, wie ein Hangkriechen, das man gar nicht wahrnimmt. Erst Jahre später merkt man, was los ist. Man belädt sich mit lauter überflüssigem Kram, mit Dingen, Verpflichtungen, persönlichen Beziehungen, aus denen unsichtbare Fäden werden, die dich wie ein Spinnennetz einwickeln. Ich setzte mich ebenfalls auf mit den gleichen Bewegungen wie mein Vater und legte mein Buch aufgeschlagen aufs Bett, den weißen Umschlag nach oben. Aber wenn man es weiß, wieso unternimmt man denn nichts dagegen? Und das geht noch eine Weile so weiter. Mhm. Und dann fragt der Sohn dann seinen Vater, was er da liest. Ja, er liest ein Gedicht. Und der Sohn sagt dann so, ja, kannst du mir das vorlesen? Der Vater griff sich ans Kinn, als müsse er sich an den Wortlaut erinnern. Doch es war klar, dass es ihn ebenfalls befangen machte, seinem fast 18-jährigen und ihm fremden Sohn ein Gedicht vorzutragen. Wir betraten Neuland, er räusperte sich. Auch wenn du dein Leben nicht führen kannst, wie du es willst, um eins bemühe dich zumindest, so sehr du vermagst, würdige es nicht herab in ehrlicher Gebundenheit an jedermann in etlichen Betriebsamkeiten und Gerede. Würdige es nicht herab, indem du es einbringst, ständig umtreibst und es bloßstellst in Beziehungen und des Verkehrs alltäglicher Torheit, bis es dir lästig wird und fremd. Für einen Moment hingen die Verse in der Luft. Das ist echt schön, sagte ich schließlich. Macht es dir was aus, es zu wiederholen? Ich würde es gern in mein Heft schreiben. Und so kommen die beiden sich also immer näher.
Und wir haben in diesem Podcast noch nie ein Gedicht vorgelesen.
Ja, stimmt.
Das ist eine absolute Premiere und das sind über 80 Ausgaben.
Stimmt, das stimmt. Ja. Und die beiden kommen sich also immer näher und der Sohn stellt seinem Vater dann auch immer die Frage, sag mal, wie hast du eigentlich festgestellt, dass du irgendwie ein Talent für Mathe hast? Wie kam das denn? Und solche Gespräche finden da statt. Und das ist wirklich toll zu lesen irgendwie, was sich zwischen den beiden so entwickelt, nach so langer Zeit irgendwie so. Ne? Und dann, sie sind also in Marseille und sie müssen erst also irgendwie diese 48 Stunden wach bleiben. Naja, und sie fangen dann an, durch die Kneipen zu ziehen. Sie besuchen Restaurants, sie gehen zusammen in einen Pornoshop. Und da gibt es noch so eine tolle Szene.
Also das ist der Hauptteil des Buchs
eigentlich. Ja, genau. Das sind diese genau. Also dieses Marseille-Abenteuer, das geht nach den ersten 50 Seiten geht das da los.
Tolle Idee.
Ja, finde ich auch.
Ja, ganz toll.
Und dann gibt es halt noch so eine tolle Szene. Da besuchen sie eine Jazzkneipe und der Vater spielt super Klavier. Der kann sehr gut Klavier spielen, ist auch großer Jazz-Fan. Und sie sind dann da in dieser Kneipe, wo sie besuchen diese Jazz-Kneipe. Und dann gibt es so eine Szene, wo also auch eine Band spielt. Und dann geht der Pianist irgendwie weg und dann guckt sich der Sänger so um, hey, wer kann mal eben hier das Klavier übernehmen? Und der Sohn sagt zu deinem Vater, hey, du kannst das doch. Geh doch dahin und spiel mit der Band irgendwie. Das ist doch total cool. Und dann macht der Vater das auch und sein Sohn beobachtet also zum ersten Mal seinen Vater, wie er da also voll und ganz in diese Musik aufgeht. Und der sieht dann auch, wie die Band miteinander umgeht und so. Das ist total cool beschrieben. Ich habe mir jetzt leider
die... Das klingt großartig.
Ja, ich habe mir jetzt leider die Seite nicht rausgeschrieben, wo das so beschrieben ist. Aber das ist wirklich eine total schöne Szene irgendwie. Und der Sohn guckt sich das also an. Und als dann dieser Auftritt vorbei ist und sein Vater wieder an die Schicht zurückkehrt, steht so in dem Satz, so der Buch, steht in dem Buch so der Satz so sinngemäß: An dem Abend habe ich alles über Jazz gelernt, was ich lernen musste.
Oh, toll.
Ja.
Toll.
Also, ganz ja, toll. Und die 48 Stunden sind da noch lange nicht vorbei. Also, sie werden dann nachher noch spontan auf eine Party eingeladen, gehen dann auch auf diese Party. Und das wird dann für den Sohn ein ganz besonderer Moment, diese Party. Das wird noch ganz, ganz bedeutend für ihn werden. Und das Schöne an dem Buch ist irgendwie, das hat so einen leicht melancholischen Unterton. Deshalb passt irgendwo auch dieses Cover.
Mhm.
Ist auch so leicht, so hat auch so leicht so etwas Trauriges, obwohl Vater und Sohn dann natürlich tolle Sachen zusammen erleben.
Ja, ja.
Aber ja, es wird dann am Ende noch so ein bisschen wie sentimental irgendwie auch so. Also toll geschrieben, toll gemacht. Und das wollte ich euch unbedingt noch mitbringen.
Schön. Das war eine ausgiebige Zugabe. Ich mag lange Zugaben. Und das Buch finde ich ganz toll. Ich glaube, das würde mir auch sehr gefallen.
Ja, ja. Also super. Ein echter Glücksfund.
Ein Geheimtipp.
Mal eben auf der Straße aufgesammelt.
Ein Geheimtipp.
Ja.
Kennt ja keiner.
Ja, richtig.
Guck mal, genau. Ich habe mir einen Bestseller vorgestellt. Ja. Und du gräbst so Sachen aus. Toll.
Gianrico Carofiglio. Gianrico Carofiglio, 3 Uhr morgens.
Schön. Im Folio Verlag erschienen. Und ich habe Benjamin Myers vorgestellt, Strandgut. Und du hast noch Jérôme Leroy.
Die letzte Französin.
Ich glaube, wir haben gute Bücher vorgestellt. Beide.
Ja, wie immer.
Sehr lesbare, wie immer.
Könnt ihr alles blind kaufen.
Ja, das könnt ihr blind kaufen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und
viel Spaß beim Lesen.